Wie du vielleicht schon gemerkt hast, liegt diese Sendung außerhalb unseres typischen Aufnahmerhythmuses. Das liegt daran, dass es eigentlich gar nicht eine Sendung ist, wie du sie bisher kanntest, sondern ein zusätzliches Format innerhalb unseres Podcasts. Wir haben uns eine dritte Person dazu geholt. Wir telefonieren, man hört das wahrscheinlich auch an der Audioqualität, und haben eine nette Zeit einmal im Monat mit einem absoluten Fachmann zum Thema Tech und Fotografie Talk. Da freue ich mich super drauf und mag gar nicht so viel verraten. Das machen wir nämlich gleich schon in der Sendung. Viel Spaß mit der Sendung und bis gleich. Irgendwo zwischen Blende und Zeit sind sie verborgen. Die eigentlichen Besonderheiten, diese kleinen Feinheiten auf den zweiten Blick, die die Fotografie so besonders machen. Und genau das ist unser Thema hier im Podcast der Foto-Community. Ich möchte dich einladen, gemeinsam mit uns auf die Reise zu gehen. Auf die Reise durch die spannende Welt der Fotografie. Unser Werbepartner für diese Sendung ist Foto Koch.
Also liebe Hörer, wenn ihr irgendwann mal weißes Rauschen hört, dann war das
genau
sinnfrei.
Naja, das ist das, was nach der Freigabe übrig geblieben ist.
Ja, sind wir jetzt schon drin oder nicht? Wir sind schon drin scheinbar, hat der Lars gerade schon die Hörer angesprochen. Dann gehen wir einfach jetzt
rein. Ja, ich glaube, dass wir live sind.
Wir sind einfach, genau.
Falk hat das einfach nur nicht verraten, aber wir sind natürlich längst live.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, geil, dass ihr dabei seid. Wir sind heute, wie ihr hören könnt, nicht alleine. Und das wird in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren hoffentlich so bleiben. Und zwar einmal im Monat haben wir den Werner dabei. Erstmal hallo Lars, schön, dass du wie immer dabei bist.
Hallo Falk.
Und hallo lieber Werner. Der Werner ist der Chefredakteur der Zeitschrift Colorfoto. Werner,
hallo ihr
beiden. Grüße nach München, schön, dass du da bist.
Ja, hallo ihr beiden. Schön, dass er mich eingeladen hat.
Bin gespannt. Du gehörst auch zur Familie.
Danke.
Ja. Es ist ja im Endeffekt wirklich so, dass die Colorfoto und die Foto-Community zum gleichen Konzern gehören. Und da ja relativ eng verbandelt sind und besteht da schon seit Jahren eine gewisse Kooperation beziehungsweise Zusammenarbeit, sind ja ganz viele Foto-Community-Portfolios von den Mitgliedern in der Colorfoto drin. Und wir bringen ja auch die ganzen Tests und aktuellen News aus der Colorfoto auch in der Foto-Community-Fotoschule. Von daher ist die Verbindung ja schon sehr eng. Und ich glaube, Werner, wir kennen uns ja auch schon eine ganze Reihe von Jahren.
Werner ist so ein bisschen unser neuer Tech-Spezialist. Wie ihr vielleicht hier und da schon gehört habt, haben Lars und ich manchmal Defizite, das sage ich jetzt mit viel Humor. Und wenn ich dann irgendwie eine Frage vom Lars bekomme zum Thema Technik, die ich dann aber auch nicht beantworten kann, dann ist wahrscheinlich jetzt der Werner, einmal im Monat zumindest, derjenige, der diese Frage dann abbekommt. Und wir werden so ein bisschen im Heft blättern, weil wenn wir schon den Luxus haben, den Chefredakteur hier am Start zu haben, dann schauen wir auch mal, was es so für aktuelle Themen gibt, gehen auch ein bisschen in die Technik. Nicht zwingend immer. Wir können uns auch mal andere Themen suchen mit dem Werner zusammen, aber einmal im Monat gibt's hier so ein bisschen Techniklast. Aber lieber Werner, jetzt ist dieser Satz so böse, ich möchte ihn dir trotzdem stellen. Magst du uns mal ein paar Sätze von dir verraten? Einfach das, was du für wichtig befinden würdest, was so eine Hörerin oder so ein Hörer von dir wissen darf.
Du meinst so zu meiner Person?
Zu deiner Person, zu deinem Leben, zu deiner, was du uns erzählen möchtest.
Oh, kalt ist es. Heizung ist ausgefallen, 7. Mal in diesem Winter. Oh, ansonsten ist alles fein. Draußen ist es auch in Bayern gerade nicht so kalt, dass es ohne Heizung gut geht. Die Handwerker kommen täglich vorbei. Heute war schon einer da, später kommt er nochmal. Die wissen auch nicht, was sie tun sollen. Ansonsten.
Ihr hört, es läuft bei der Colorfoto.
Ja, das nennt sich Homeoffice. Nein, Mobile Office. Homeoffice ist das ja nicht. Ja. Rechtlich gesehen. Insofern hoffe ich, dass Corona irgendwann vorbei ist.
Was eine herrliche Vorstellung. Wahrscheinlich die beste, die ich in meiner Podcast-Zeit erlebt habe. Okay, Werner ist kalt, in München ist kalt und der Werner ist der Chefredakteur der Colorfoto. Wir haben uns überlegt, ob wir vielleicht direkt mal, um so ein bisschen warm zu werden, weil wir diese Dreierkonstellation ja nur auch noch nicht kennen. Also ihr seid nicht die Einzigen, die sich darüber wundern. Wir haben überlegt, ob wir mit dem Werner mal jeder so ein Thema besprechen wollen, was Lars und ich auf dem Radar haben. So, dann mal schauen, dass wir ein bisschen übers Heft reden. Lars, du hast mir erzählt, du hast im Heft schon, du bist irgendwo gestolpert schon.
Ja, ich hatte gestern Kontakt zu Sigma und ich meine, Sigma-Objektive nutze ich ja selbst auch. Wir haben ja auch dieses Art 35 mm und so, alles da. Und ich bin jetzt im Heft gestolpert, dass Sigma ja auch Kameras baut. Das war mir überhaupt nicht so im Blickfeld.
Nas.
Da hat mich jetzt wirklich überrascht, weil man
so geht's mir oft, Werner.
Ich bin da wirklich so ein Technikmuffel, das gebe ich ja wirklich zu. Und ich, genau, das fand ich als übel spannend, dass Sigma ja eigentlich auch Kameras bauen will, beziehungsweise baut, so wie es im Heft steht. Weiß nicht, Werner, hast du da ein paar Infos für mich? So als Einführung oder als, keine Ahnung, so, dass ich meine Wissenslücken so ein bisschen füllen kann.
Sigma kommt ganz klar von der Optik.
Genau.
Das hat sie groß gemacht, das ist auch ihr Business. Trotzdem hat Sigma sehr früh angefangen, auch Kameras zu bauen. Die haben schon in der analogen Zeit Kameras gebaut und haben diese Idee immer wieder aufgegriffen. Der heutige Eigentümer von Sigma, der Sohn des Firmengründers, hat während seines Studiums einen Ingenieur kennengelernt, der eine besondere Idee hatte. Nämlich einen Sensor nicht mehr aus Pixeln aufzubauen, die nebeneinander liegen, sondern aus Pixeln aufzubauen, die zum Teil auch untereinander liegen. Mhm. Sodass ich drei Schichten habe für Rot, Grün und Blau und so zu jedem Bildpunkt immer die komplette Farbinformation erhalte. Und nicht, wie das bei den üblichen Sensoren gemacht werden muss, aus den benachbarten Pixeln die anderen Farben lese. Normalerweise habe ich ein Vierer-Array, in dem sitzen zwei grüne, ein roter, ein blauer Pixel und ich muss dann für die benachbarten Pixeln die Farbwerte, die mir fehlen, dazu interpolieren. Und bei diesem Foveon-Sensor habe ich in den drei Schichten immer die kompletten Farbinformationen. Das führt dazu, dass ich das Licht besser ausnutze, das auf den Sensor fällt, weil ich muss kein Licht wegschmeißen. Da, wo grün ist, verliere ich halt Informationen rot und blau. Und ich habe immer alle Informationen bekommen, also eine wesentlich bessere Farbauflösung. Bei einem normalen Sensor ist nur ein Viertel der Pixel für rot empfindlich. Also habe ich eine relativ schlechte Rotauflösung. Ja. Und ich erhöhe die Gesamtempfindlichkeit. In der Praxis hat es immer auch Schwächen gezeigt. Insbesondere war es langsam und kam mit hohen Empfindlichkeiten nicht so gut zurecht, sodass aus den drei Schichten später zwei Schichten wurden. Und mit dem Sensor gibt es auch noch Sigma-Kameras zu kaufen. Mhm. Sigma will jetzt aber mit dieser Technik in das L-System reingehen. Das L-System basiert auf einem Leica-Bajonett, das Leica für die SL- und CL-Kameras nutzt. Das ist kleinbildfähig. Mhm. Für dieses Bajonett haben Sigma, Panasonic und Leica auf der Photokina 2018 die L-Allianz vorgestellt. Und alle drei Firmen bauen nun um dieses Bajonett herum Kameras und Objektive, die zueinander kompatibel sind. Dadurch habe ich in diesem L-System über 50 Objektive, mit denen ich arbeiten kann. Ich habe von drei Herstellern Kameras. Das ist alles kompatibel. Und Sigma will in diesem System auch wiederum die spezielle Sensortechnik in der Kamera anbieten. Aktuell sind sie dabei, den Sensor komplett neu zu entwickeln, sodass sie für eine Übergangszeit zwei Kameras mit dem L-Bajonett gebracht haben, die normalen Sensor mit Bayer-Pattern, also dieser Lösung Rot, Grün, Blau nebeneinander verwenden. Aber es soll auch wieder eine Kamera mit dem Foveon-Sensor kommen, bei denen die Farbschichten übereinander liegen. Es gibt derzeit keine Information von Sigma, wann der neue Sensor fertig ist, um den sie herum dann die Kamera entwickeln werden. Das Ganze ist für Sigma, denke ich, auch eher, es ist, glaube ich, nicht kommerziell vorne. Also es geht nicht darum, wenn man mit diesem Projekt unbedingt ihr Geld verdienen muss, ihren Umsatz machen muss, aber sie will zeigen, dass sie das technologisch kann. Und insofern gehen wir davon aus, dass trotz der Verzögerung das Ganze stattfinden wird. Ursprünglich war das Ganze 2018 für relativ bald angekündigt. Jetzt haben wir 2022. Das heißt, diese Neuentwicklung, die angeschoben wurde, ist offenbar sehr grundlegend. Und wir hoffen, dass dann die beiden grundlegenden Probleme dieses Sensors, nämlich Leistung bei wenig Licht und Tempo, erledigt sein werden. Mhm. Ansonsten haben diese Bilder wirklich was Faszinierendes, da sie in der Detailauflösung gerade bei niedrig kontrastigen Strukturen überlegen sind.
Genau, das dachte ich mir nämlich, wenn das alles irgendwie nicht nebeneinander, sondern untereinander liegt und du für jeden Pixel genau die Information hast, die du eigentlich brauchst, dann müsste die Auflösung ja eigentlich wirklich gigantisch sein. Also
genau.
Die Zeichnung und alles, was du dann, also du musst nichts dazu rechnen, du hast es einfach da.
Nein, du kannst einfach feine Strukturen viel besser erfassen und du musst viel weniger verstärken. Im Moment ist es ja so, dass die Kameras hingehen und Kanten aufstellen. Das ist auch nötig, weil sonst hätte ich einfach ein flaches Signal, das sah alles total flau aus. Ich kann das ein bisschen mehr machen, als nötig ist, dann wirkt das Ganze brillanter. Auf den ersten Blick sieht es sehr gut aus, aber es ist nicht mehr so natürlich. Und mit einem Sensor, der von sich aus bereits feine Details viel besser erfasst, kann ich in der Nachbearbeitung dann schonend damit diesen Details umgehen. Mhm. Wenn man sich von Leica die Schwarz-Weiß-Kameras anschaut, habe ich dann ähnlichen Effekt. Auch da habe ich immer die volle Information, halt eine reine Schwarz-Weiß-Information. Ich muss aber keine Farben dazu interpolieren und das Bild wirkt schon anders, wenn ich es öffne.
Verrückt.
Ich finde total interessant, dass du dazu sagst, dass es nicht der, wie hast du es gerade genannt, nicht das wirtschaftliche Hauptaugenmerk von Sigma ist, was du es genannt, ne, weil ich an anderer Stelle schon oftmals herumphilosophiert habe, dass es auf mich wirkt, diese ganze Kameras und Sigma, das wirkt irgendwie nach Mut, nach Leidenschaft, das geht irgendwie immer so in den Wunsch, eine Vorreiterrolle zu machen, wenn es nicht klappt, machen wir es beim nächsten Mal. Das hat immer sowas, will nicht sagen Abenteuerliches, das ist vielleicht ein bisschen viel und in Richtung Apple und Steve Jobs zu denken, passt auch nicht so richtig, weil es ja oftmals dann auch nicht so richtig funktioniert oder nicht so groß wird in den Verkaufszahlen, aber ich finde es unfassbar spannend. Also sobald von Sigma irgendwas kommt in Richtung Kamera, werden meine Ohren lang, weil ich es interessant finde und deswegen fand ich es gerade ganz spannend, dass du auch darauf hingewiesen hast, dass es nicht unbedingt die erste, vielleicht irgendwann so, aber dass es nicht die erste Wahl ist, um das große Geld zu machen.
Nein, also wenn die Firma davon leben müsste, wäre es schwierig, klar. Mhm. Aber das Faszinierende ist, dass da einer hingeht und sagt, ich habe eine Idee, ich bin hier bereit zu investieren und ich kann mir das leisten. Mhm. Und mit der Freiheit kann ich natürlich Kameras nochmal ganz anders konstruieren, als wenn ich weiß, wenn ich davon das nicht absetze, muss ich morgen ein paar Leute rausschmeißen.
Mhm. Ja, genau. Genau. Also so eine gewisse, so eine Mischung aus harttechnischer Entwicklung, Wissenschaft und dann aber am Ende auch wieder Neugier und so. Das heißt, ich finde, da vermischen sich einfach Emotionen, die oftmals aus wirtschaftlichen Gründen nicht beieinander stehen dürfen. So, das ist
richtig.
So
mein Eindruck. Nicht gut. Hier ist halt der Geschäftsführer auch der Haupteigentümer. Mhm. Der kann sagen, ich möchte hier investieren. Ich kaufe mir jetzt nicht noch eine Yacht mit noch 100 Metern Meerlänge, sondern ich möchte hier eine Kamera entwickeln. Ja. Nach meinen persönlichen Vorstellungen. Und das Faszinierende ist, dass wenn man solche Unternehmen in Firmen hat, passieren oft Dinge, die an anderer Stelle nicht möglich wären. Und insofern, ja, wir freuen uns auch immer, wenn Sigma mit einer Kamera kommt. Das ist ganz sicherlich kein Mainstream.
Sigma hat jetzt der Lars angeschleppt. Ich muss gestehen, den Teil noch gar nicht gelesen haben, weil das waren irgendwie zwei Seiten weiter hinten. Ne? Steht denn da was Neues an oder sind wir immer noch bei der, heißt sie FP oder wie heißt sie? Irgendwie so, ne?
Ja.
FPL heißt sie, glaube ich, ne? Oder?
Genau, beides gibt's. Es gibt FP und es gibt FPL.
Ja.
Die unterscheiden sich durch die Auflösung.
Mhm. Ah ja. Achso, das sind also auch keine neuen Modelle, sondern das ist jetzt das, was wir eh am Start haben.
Genau, das ist das, was da ist und es geht um das, was kommt. Wobei wir im Moment nicht erwarten, dass 2022 schon was kommt. Dann hätte man mehr gehört. Also wird es wohl eher 2023, bis wirklich wieder eine Kamera kommt mit einem Sensor, der von Sigma selber hergestellt wird.
Mhm. Zielen denn diese Objektive? Ich sehe gerade auf dem Bild, ist so eins auch aufgeschraubt. Ich glaube, die heißen I oder so, ne? Hilf mir mal, ich bin jetzt nämlich da nicht vorbereitet. Das 45mm 2.8. zum Beispiel. Das sind ja relativ kompakte und auch relativ neue Objektive. Ne? Die sind jetzt ein paar Monate draußen, glaube ich. Zielen die auf die Kameras, auf die eigenen oder schauen die vorwiegend eher Richtung Sony, auf die kleineren Modelle zum Beispiel? Weißt du das?
Also Sigma hat eigentlich drei Baureihen. A, C und S. Die A-Objektive sind deren Top-Objektive. Das war damals das Konzept zu sagen, wir wollen Objektive, auch sehr viele Festbrennweiten bringen, die erstens lichtstark sind und zweitens bereits offen eine sehr hohe Leistung haben. Mit diesem Konzept hat Sigma sich sehr erfolgreich im Markt platziert. Das ist heute gefragter denn je, weil die hohen Auflösungen der Systemkameras brauchen auch einfach entsprechende Objektive. Und Sigma hat jetzt noch eine vierte Baureihe gebracht, nämlich die I-Objektive. Die meinte ich. Mhm. Die sind auf der Webseite zwar als i erkennbar, aber laufen dann doch eher wieder im Bereich der C-Objektive. Also da ist mir die Abgrenzung nicht ganz klar, warum sie diese vierte Linie nicht eindeutig neben die anderen gesetzt haben. Aber von der Entwicklung sieht es so aus, dass Sigma, ich denke, im letzten Jahr, wahrscheinlich in den letzten 2 Jahren, kaum noch oder gar keine SLR-Objektive mehr gebracht haben. Also auch Sigma konzentriert sich bei neuen Entwicklungen komplett auf spiegellos. Mhm. Es gibt Art-Objektive, die aus unserer Sicht nur angepasst wurden für spiegellose Kameras. Mhm. Das kann ich relativ einfach machen, indem ich einen Tubus verlängere.
Also eingebauter Adapter quasi.
Nee, da brauche ich gar keinen Adapter.
Ja, meine ich aber, also die haben den Adapter quasi ankonstruiert.
Die Verlängerung.
Das gleiche Objektiv genommen und haben es nur verlängert.
Ja, also Adapter brauche ich ja nicht, weil das Gehäuse einer spiegellosen Kamera ist einfach flacher als eines mit Spiegel. Genau. Wenn ich also den Tubus ein bisschen verlängere, dann passt es an die spiegellose drauf. Ich muss halt die Autofokussteuerung vorher entsprechend angepasst haben für spiegellose Systeme. Dann geht das sehr gut. Mhm. Diese frühe Generation von Art-Objektive war relativ groß und schwer. Wir sehen jetzt neue Art-Objektive, die leichter und kleiner sind, zum Teil erheblich leichter, und die nur noch für spiegellose Kameras gerechnet werden, die also alle für ein flacheres Gehäuse gerechnet werden. Okay. Diese Objektive sind nicht mehr für SLRs verwendbar. Das heißt, es gibt Art-Rechnungen mit SLR und spiegellosen Bajonettanschlüssen und es gibt Art-Objektive ausschließlich mit Bajonetten für spiegellose Systeme. Da ist natürlich immer Sony das Wichtigste, weil Sony hat die meisten spiegellosen Kameras im Markt. Es gibt eigentlich alle, auch mit L-Bajonett, also für das Sigma eigene System. Es gibt im Moment noch nichts für Canon und Nikon.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, aus egoistischen Gründen. Der Lars wahrscheinlich auch. Ja, genau. Was ist denn mit EOS R?
Da ist das Problem, dass Canon und Nikon zumindest noch nicht offiziell ihre Systeme freigegeben haben. Also beide sagen derzeitig, wer von uns so eine Kamera kauft, soll bei uns das Objektiv kaufen. Das kann ich einerseits verstehen, weil die Investitionen müssen sich ja rechnen in so ein System. Entsprechend wollen die ihre eigenen Objektive verkaufen. Andererseits ist es immer attraktiv, wenn das Angebot möglichst groß ist. Und dann hilft es natürlich, wenn Leute wie Sigma Objektive für dieses System anbieten und ich einfach als Käufer sehe, aha, da ist noch viel mehr als nur die eigenen.
Aber kurz gefragt, freigegeben, das müssen wir vielleicht kurz ein bisschen aufschlüsseln, weil vielleicht stellt sich noch jemand die Frage, die ich mir gerade stelle. Mein Mitakon 50 mm ist für RF, also ich kann es anbumpen, ohne dass ich den Adapter brauche. Das heißt, die Freigabe hat jetzt nicht viel damit zu tun, ob jemand den Bajonettanschluss bauen kann. Was heißt denn dann Freigabe?
Das sind patentrechtliche Fragen. Mhm. So Bajonette sind patentgeschützt. Das heißt, wenn ich was baue, das da drauf passt, kann es sein, dass ich Patentrechte verletze. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist, ich möchte, dass der Autofokus funktioniert.
Ah, den habe ich natürlich nicht, Mitakon.
Ah ja. Und damit das sauber funktioniert, bedarf es eigentlich einer Offenlegung der Schnittstelle, was wofür zuständig ist, um das sauber zu adaptieren. Und jemand wie Sigma wird nicht einfach sich das Ganze anschauen und nachbauen, sondern entweder gibt es eine offizielle Kooperation oder es gibt halt keine.
Verstehe. Also müsste man mutmaßen, dass Mitakon ein Wildwuchs ist.
Ich würde davon ausgehen, dass jeder, der derzeitig für Nikon Z oder Canon R Kameras Objektive bringt, hier ohne Absprache mit den Herstellern vorgeht. Ah. Es gibt auch meines Wissens erst 1 oder 2 Objektive, die den Autofokus nutzen. Wir haben noch keins da gehabt. Mhm. Das könnte patentrechtlich sehr schwierig sein. Mhm. Wenn man es macht, ohne Patente zu verletzen, wird man kaum die komplette Leistungsfähigkeit erreichen. Da bin ich sehr skeptisch. Mhm. Und von Sigma kann ich mir das derzeit nicht vorstellen, dass die das machen, ohne sauber auf den Autofokus zugreifen zu können. Und dann auch die komplette Leistung abbilden zu können.
Ist ja auch eine Frage der weiteren Zusammenarbeit. Wenn ich den jetzt reingrätsche, dann kann sich in den nächsten Jahren ein Problem entstehen. Was, weißt du? Also das, okay, verstehe.
Das macht man nicht.
Also, genau.
Unter japanischen Herstellern macht man das nicht.
Ach, das mag ich irgendwie. Also ich finde es schade, dass es sie noch nicht gibt. Auf der anderen Seite ist aber so, ich weiß, dass Umsteiger, ich weiß nicht, wie es dem Lars geht, aber Umsteiger haben immer mal wieder Sorge, dass das mit der Adaption, ich meine, Adapter aus der Zeit, als wir zu Sigma noch Bigma gesagt haben, war das mit den Adapter ja immer so eine Sache, welche Adapter auch immer wir jetzt so angeschaut haben. Aber wenn ich auf die R vorne diesen von Canon mitgelieferten Adapter packe und mache da was auch immer für ein EF-Objektiv drauf, habe ich spürbar, wäre da gerne eine Facheinschätzung dazu, aber ich habe spürbar keinen Unterschied. Wie siehst du das?
Nein, also sowohl Canon als auch Nikon haben das Adapterproblem extrem gut gelöst. Man kann völlig problemlos SLR-Objektive von Canon, Nikon oder wie Sigma oder Tamron Fremdherstellern an den neuen spiegellosen Kameras verwenden. Optisch gibt es sowieso keine Probleme. Autofokus funktioniert bei neuen meistens auch sehr gut. Hm. Wenn man ältere Objektive verwendet, kann es sein, dass dort Autofokusmotoren drinstehen, die mit der Ansteuerung durch den spiegellosen Autofokus nicht zurechtkommen. Bei modernen haben wir überhaupt keine Probleme.
Hm. Also das alte 135, das ist ja auch irgendwie aus den 90ern, glaube ich, ne? Das tut's. Also,
ja, tut's, genau. Hm. Also, aber damit wird man wahrscheinlich keinen Motorradfahrer im Zickzackkurs verfolgen können.
Ja, das kann sein. Sowas tue ich einfach nicht mehr.
Nee.
Das kann sein.
Um da jetzt kurz nochmal auf die E-Objektive zurückzukommen, richtig. Also die Information, die ich gestern bekommen habe, war, dass diese E-Objektive aus Metall gefertigt sind. Also die haben im Prinzip ein Metallbody und kein Plastik oder Kunststoff und sind wohl bei gleicher optischer Leistung preiswerter als
genau. andere. Genau, auf das I wollte ich nochmal zurückkommen.
Genau.
I ist auf der Webseite nicht unter den Art-Objektiven einsortiert, sondern unter C. Die I-Objektive sind auch Neuentwicklungen, sind spiegellose Neuentwicklungen und stehen damit ein bisschen in Konkurrenz zu den neu entwickelten Art-Objektiven nur für spiegellose Kameras. Sie sind aber normalerweise lichtschwächer, leichter und günstiger. Die Art-Objektive zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie sehr lichtstark sind. Die erste Generation noch relativ schwer. Die neuere Generation, die es nicht mehr für SLRs gibt, leichter. Und I ist nochmal etwas leichter, global gesagt, und lichtschwächer. Dadurch auch günstiger. Mhm. Insofern finde ich dieses E-Konzept sehr interessant, weil ja Budgets sind begrenzt. Nicht jeder hat beliebig viel Geld und nicht jeder braucht immer die volle Lichtstärke.
Das ist ein total schöner Übergang tatsächlich auch, finde ich gut. Also ich habe einen guten Freund, der von dem E-Objektiv an der kleinen Sony, wie heißt sie?
Es gibt ganz viele kleine Sonys.
Nee, die kleine Sony Vollformat, Werner, hilf mir. Guck mal, das ist so schön, dass du da bist. Es gibt doch so eine mit einem sehr kleinen Gehäuse. Wie heißt die denn?
Alpha 7L oder so? Aber die heißen alle A7.
Ja.
Und du hast dann die A7 Braureihe von 1 bis 4. Das ist quasi das Basismodell. Dann hast du die S-Modelle Richtung Video, die R-Modelle mit hoher Auflösung.
Ja. Total, ich muss es inzwischen googeln, bei der Alpha 7C, das ist ja so ein vergleichsweise, ach, die sieht ja aus wie eine 6300, aber okay. Ne, genau. Und er hat irgendeine große 7, frag mich mal nicht welche, weiß ich nicht genau, und die Alpha 7C und ist unfassbar begeistert von den kleinen neuen Objektiven und sagt halt, die werden sowohl in der Abbildung als aber auch in der Verbindung mit dieser kleinen Kamera ein Traum. Und
diese
Kamera wünsche ich mir schon länger auch von Canon. Also abgesehen davon, dass ich mir immer die Frage stelle, aber die müssen wir wahrscheinlich ein anderes Mal erläutern, wann Canon endlich auf die Idee kommt, die AE-1D zu bauen. Ja, also ist also zum Beispiel Fuji und so leicht tut und mal was Emotionales tut, um in so ein Erfolgsgehäuse der alten Zeiten mal was Digitales reinbaut, stelle ich mir die Frage, was ist denn jetzt mit der RP? So, da habt ihr ja so ein bisschen was schon zugeschrieben, weil, kurze Begründung, ich empfinde unsere Kameratechnik für manche Menschen völlig, wie soll ich es beschreiben, es ist für viele too much. Also ich persönlich zum Beispiel benutze nach wie vor, ganz egal, ob wir von einem persönlichen Spaßprojekt sprechen oder ob wir von dem Rotkehlchen im Wald sprechen oder ob wir von einer Hochzeitsreportage oder sonst wie gearteten Porträtsession sprechen, Auftrag oder privat, völlig egal. Ich nutze ISO-Blende Zeit. Fertig. Wenn ich einen Verfolgungsautofokus anmachen soll, muss ich schon nachlesen, wie es geht, weil ich einfach nie die Funktion der Kamera nutze. Ich stelle mir selbst die ISO habe ich oft in der Automatik, aber ich blende und Zeit. So, Blende, Zeit, Bildgestaltung, Brennweite. Das ist, sind so die Dinge, mit denen ich spiele und mache damit so mein Leben. Das heißt, die EOS R, die ich habe, kann alles, was ich will und ist für mich persönlich auch schon eine Rakete. Und meine Frau hat eine 6D erster Generation. Wenn ich die in die Hand nehme, werde ich ein bisschen nostalgisch, weil ich ja noch den Spiegel habe. Ansonsten sind die Bildergebnisse auch mehr als genug für mich. Das heißt, ich überlege ernsthaft für die 4-5 Hochzeiten, die ich im Jahr mache, es ist alles nicht viel, ob nicht RP, frei nach Minimalismus, Zufriedenheit und so weiter, mein Modell wäre. Aber RP ist jetzt schon ein bisschen lange am Markt, als dass ich da noch 1200 Euro hinlegen möchte. Und ich glaube, dass ich mit dieser Idee von mir aus auch eher in Richtung Amateur und Hobbyist, weiß ich nicht, vielleicht aber auch bei den Profis, Mitstreiter habe, weil wenn man zu Fuji guckt, habe ich ja auch nicht viel höhere Preise für die Ausrüstung. Und ich finde die RP aus verschiedensten Gründen total sympathisch. Jetzt hast du oder habt ihr, ich weiß jetzt gar nicht, wer es geschrieben habt, ihr in der Colorfoto habt geschrieben oder gemutmaßt, dass es eine EOS R10 geben könnte. Magst du uns da mal in entweder dein Wissen oder zumindest deine Ideen oder Vorstellungen holen?
Ja, ich würde jetzt noch einen kurzen Schritt zurückgehen, weil du mich mit der kleinen Sony verwirrt hattest.
Entschuldigung.
Ich hatte verstanden, dass du auf die APS-C-Modelle von Sony anspielst.
Ah, nee.
Weil es gibt ja Modelle mit kleinerem Sensor. Du hast jetzt auf die Sony angespielt mit dem anderen Design. Mhm.
Diese etwas kleinere mit Vollformat.
Genau, das ist Sensor. Das Design von den A6000er Kameras mit APS-C-Sensor, aber halt mit einem SLR-Sensor drin, mit einem Kleinbildsensor drin. Wir sehen derzeit einen wahnsinnigen Trend zu den Kleinbildsensoren. Die Hersteller konzentrieren sich drauf. Das APS-C-System wird von Fuji ganz stark gepflegt. Fuji macht da ganz viel. Sony macht auch noch was. Von den anderen Herstellern kommt sehr wenig. Nikon hat ja mittlerweile 2 Kameras mit APS-C-Sensor für das neue Z-Bajonett. Sie haben aber wenig Objektive dazu. Und Canon fährt da ja zweigleisig. Sie haben 2 spiegellose Systeme im Markt. Das R-System für Kleinbild und das M-System für APS-C. Dieses M-System spielt in Deutschland fast keine Rolle. Im asiatischen Markt funktioniert es offenbar sehr gut. Es ist sehr kompakt konstruiert. Sie haben eine ganze Reihe schöner Kameras, aber auch dafür haben sie ganz wenig Objektive. Das heißt, eine ganze Reihe Hersteller scheinen APS-C eher so als Einstiegslösung zu sehen, aber nicht mehr als eigenständiges System für Amateur- und Profifotografen weiterzuentwickeln. Da ist Fuji, wie gesagt, die ganz große Ausnahme. Bei Canon gehe ich nicht davon aus, oder es wäre spannend, wenn Canon tatsächlich R für APS-C öffnet. Die Frage ist halt, wann sie das machen.
Ja, das wäre dann quasi das Pendant zu 7D, also könnte man jetzt fantasieren, ich glaube, es ist eine Fantasie noch, ne, dass man dann eine R7 quasi erwarten würde, wenn man APS-C in die größeren, oder redest du vom M-Modell? Du bist jetzt schon bei den RF-Modellen.
Ich bin bei den Rs, genau.
Spannend. Ich meine, es gibt ja, also es gab ja, die 7D hatte ja Fans. Ich hatte sie auch schon mal und ich weiß, dass viele Leute bis heute gerade so, der Crop, der ja am Ende auch erreichbar wäre im Photoshop, aber der reizt ja viele Tierfotografen und so, aus welchen Gründen auch immer, zieht sie ja trotzdem dahin und kann ich mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Und also wir haben im Vorgespräch schon mal einen Satz dazu gesagt, ich glaube, das würde ich gleich mit dir auch nochmal kurz ansprechen wollen. Dieses Thema Preise in der Welt der Fotografie, da ist ja gerade auch schon ein Umbruch da. Ich bin durch Fuji, ich weiß nicht, ob du das weißt, ich bin einmal kurz geschwenkt. Ich habe ja noch diesen Podcast mit Thomas Jones und der besteht ja aus Fuji-Film. Und da habe ich mich mitreißen lassen und war so 3-4 Monate mit dem System unterwegs und bin aber, naja, also ich bin wieder zurückzukennen. Aber ich bin wieder zurückzukennen. Was mich aber begeistert hat, war die Preisgestaltung. Ich habe das Beste, was ich haben konnte, habe ich für deutlich weniger Geld bekommen, als es bei Canon der Fall war. Und als ich dann zurückkam, hätte ich mir eigentlich die RP gekauft. Meine einzige Sorge war mit Blick auf die Hochzeitsreportagen, die bei mir Open-End sind, die Akkugeschichte. Das war meine Sorge. Und das war der einzige Grund, warum ich zur R gegangen bin. ich hätte sonst die R nicht gebraucht. Und ich bin durch den Ausflug zu Fuji ein bisschen preissensibler geworden. So und ja, und größensensibel bin ich auch geworden. Und dadurch ist halt RP so das Ding. Glaubst du, dass diese R10 oder wie auch immer wir sie nennen wollen, die RP-Nachfolgerin, ich meine, die wird doch, also erstens, glaubst du, dass sie kommen wird? Und zweitens, wie stellst du sie das vor? Also was glaubst du, welche Rolle sie einnimmt?
Und jetzt muss ich diese Podcast-Sendung einen kleinen Moment unterbrechen, um dir unseren Partner für diese und weitere Sendung vorzustellen. Unser Partner ist fotokoch.de. Die Firma Fotokoch ist seit 1920 als Fotohändler am Markt und heute einer der größten Online-Händler im gesamten deutschsprachigen Raum. Bei fotokoch.de bekommst du immer beste Preise und immer noch ein kleines Stückchen Einkaufserlebnis mehr. So findest du auf Instagram immer wieder spannende Quick-Tipps und immer wieder neue inspirierende Seiten im Schnappschuss-Magazin, dem eigenen Fotomagazin der Firma Fotokoch. Besuche Fotokoch bei Instagram oder auf der eigenen Webseite fotokoch.de und nimm das hier auch als persönliche Empfehlung, denn ich selbst gehe seit einigen Jahren gerne und immer wieder bei Fotokoch einkaufen. Und jetzt weiter viel Spaß mit unserem Podcast zwischen Blende und Zeit.
Glaubst du, dass diese R10 oder wie auch immer wir sie nennen wollen, die RP-Nachfolgerin, ich meine, die wird doch, also erstens, glaubst du, dass sie kommen wird und zweitens, wie stellst du sie das vor? Also was glaubst du, welche Rolle sie einnimmt?
Ja, also noch mal kurz zu deinem Akkuproblem. Ich würde mir einfach mehr Akkus kaufen.
Sorry. Ja, ja, voll. Ich
habe das einfach ein paar die Tasche mit Akkus vollschmeißen.
Ja, du hast recht.
Ich habe ein paar Modelle. Gedacht, da kommt man da ohne einfach nicht klar. Mhm. Es gibt sogar Hersteller, die mittlerweile ihre Kameras, also Rico macht das bei der GR, da liegen einfach mehrere Akkus in der Schachtel, wenn die kommt. Mhm. Mit einem Akku kommt man einfach nicht. Nicht mal durch den halben Tag.
Genau.
Aber jetzt zurück zu der Frage R10. Also aufgrund der Geschichte mit M gehen wir im Moment nicht davon aus, dass Canon eine echte R mit ABS-C bringt. Aber sie brauchen Einstiegsmodelle. Die RP liegt im Moment bei 1200 Euro, was jetzt auch kein Schnäppchenpreis ist. Aber im Vergleich zu dem, was Canon sonst nimmt, günstig. Mhm. Und da liegt in meinen Augen eines der großen Probleme, dass diese Preise einfach wahnsinnig hochgegangen sind. Eine R5, tolle Kamera, 400.000 Euro, das ist ja richtig Wahnsinn. Geld. Ja. Aber auch eine R6 kostet so 2.500 Euro. Ja. Ja. Und 2.500 Euro als Einstieg in ein System ist hart. Das ist einfach hart.
Ja. Die R wird ja noch neu verkauft, aber selbst die geht ja noch mit 1,8, glaube ich, weg oder so. Auch das ist ja noch viel Geld für eine Kamera, die relativ lange auf dem Markt ist.
Genau. Also für die RP ist jetzt 4 Jahre alt.
Das sind schon 4 Jahre? Wahnsinn.
Oder 3.
Die However, aber ja.
R war 2018, dann kam die RP 2019. Mhm. Also es ist jetzt schon ein bisschen älter. Mhm. Und wir gehen davon aus, dass Canon diese RRP-Modelle auf Dauer ablöst. Das waren halt die ersten. Mhm. Auch von den Bezeichnungen ist es ja atypisch. Und dass deswegen unterhalb der R6 eine echte Einstiegskamera kommt. Ob die dann R7, R8 oder R10 heißt, egal. Die aber einfach mit dem Preis nochmal runtergeht, weil auch Canon weiß, die brauchen ein Modell, das knapp über den 1000 Euro liegt, um eine größere Käufergruppe anzusprechen. Canon hat immer Marktführer sein wollen, also werden sie weiterhin darauf achten, dass sie auch Leute mit anderen Preisen abholen.
Wir sprechen aber schon vom großen Sensor, oder?
Genau, mit Kleinbildsensor.
Okay.
Also deswegen gehen wir davon aus, dass so eine R10 oder so ähnlich einen Kleinbildsensor hat, aber vom Preis Richtung RP geht. Hm. Und natürlich dann abgespeckt ist bei Gehäusequalität, bei Suche. Mhm. Und das ist vielleicht der Punkt, der dann doch spannend wird, auch wenn ich den schnellen Autofokus nicht brauche. Mhm. Persönlich brauche ich den auch nicht. Mhm. Die teuren Sucher sind faszinierend.
Ja, wenn der Sucher deutlich schlechter wäre als in der R, wenn ich jetzt im Fotoladen stehe und würde das bemerken, wäre es wieder raus, muss ich ehrlicherweise sagen.
Ja, und es gibt halt auch so, nach oben Sucher mittlerweile, die es besser sind. Und es ist halt wirklich faszinierend, wenn Sucher überhaupt nicht mehr Aussetzer hat, wenn das ganze Bild halt wie in einem optischen Sucher aussieht.
Ja.
Da passiert gerade sehr viel.
Da hat Nikon mit der Z9 ja auch wieder einen großen Schritt gemacht, indem sie gesagt haben, wir haben zwei Signalwege. Ein Signalweg zum Sensor und ein völlig unabhängiger Signalweg zum Sucher.
Ach, das war mir gar nicht klar. Okay.
Ja, also das Thema Sucher ist ein Thema, das ganz stark ausgebaut wird. Und das andere ist das Thema Autofokus. Und auf den Autofokus zahlen halt Sensoren ein, die schneller sind, die eine zweite Logik- und Speicherschicht eingebaut haben. Aber das braucht natürlich nicht jeder.
Hm. Also, ich merke schon, ich lerne hier eine Menge.
Ich hoffe.
Aber Lars, du hast doch meine Nummer. Du kannst doch jederzeit anrufen.
Das stimmt, das stimmt. Mache ich im Urlaub dann mal.
Mach das. Ist immer eingeschaltet. Mit den Preisen, das habt ihr jetzt beide angesprochen. Früher war Fotografie ein Thema für viele Leute. Nein, Fotografie ist immer noch ein Thema für viele Leute. Aber früher musste man sich eine Kamera kaufen, um fotografieren zu können. Heute fotografiere ich mit dem Handy. Und einige wenige Leute, die mehr Qualität haben wollen, kaufen sich eine Kamera. Das hat dazu geführt, dass die Absatzzahlen für Kameras extrem eingebrochen sind. Es werden heute keine 10% mehr auf Stückzahlenbasis von dem betrachtet, was mal verkauft wurde.
Keine 10%, das ist eine Zahl.
Also es verrückt, ja. Gibt Zahlen, die sprechen von 110 bis 120 Millionen Kameras, die mal maximal verkauft wurden. Und dass wir heute eher so bei 8, 9 Millionen sind.
Die Smartphones, ja.
So. Das heißt aber zugleich, das, was bleibt, sind die hochwertigen Produkte. Und ich muss mit denen jetzt mein Geld verdienen. Damit steigen leider nicht nur die Durchschnittspreise, sondern auch die Einstiegspreise. Früher konnte ich halt sagen, okay, wenn ich eine Kamera günstig baue, kann ich davon hohe Stückzahlen absetzen, dann rechnet sich das wieder. Heute weiß ich, dass ich auch in dem neuen Einstiegssegment viel weniger verkaufen werde als früher und dementsprechend rücken gerade da die Preise nach oben. Die Preise der Top-Kameras gehen gar nicht mal stark nach oben, sondern es ist die untere Preisklasse und die Mittelklasse, die anzieht, sodass viele Hersteller ältere Modelle im Markt lassen zum günstigeren Preis und mit den neuen Modellen, einen Moment, jetzt bin ich wieder da, und mit den neueren Modellen darüber ansetzen. Wer also die neueste Technik haben will, wird keine Preise mehr bekommen, die vor 5 Jahren üblich waren. Das ist sehr schade. Aber bis jetzt haben es die Hersteller immerhin geschafft, dass die meisten im Markt geblieben sind. Die Hersteller müssen oder sie haben auch schon ihre ganzen Fabriken umgerüstet, ihre Vertriebsmannschaften umgerüstet. Sie haben sich an vielen Stellen stark verkleinert, um auf diese Märkte zu reagieren und müssen jetzt, um im Markt zu bleiben, mit den verbliebenen Stückzahlen die nötigen Umsätze schaffen.
Also heißt das, ich habe gerade ja davon gesprochen, dass Fuji günstig ist. Das war eine ziemlich bescheuerte Aussage eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, weil Fujifilm mit Blick auf einen in irgendeiner Form geartet professionellen Sektor günstig ist im Vergleich zu einer R5 beispielsweise, aber auch keine vergleichbare Leistung bringt. Also zumindest in meinen Augen nicht. Jetzt werde ich erschlagen. Ich kenne die Community. Ich werde erschlagen von den Fuji-Fans.
Schade um dich.
Schade um mich. Genau. Bin mir sicher. Okay. Es hat vielleicht ein bisschen was Theatralisches. Also ich meine es nicht so hart, wie ich es gerade gesagt habe. Aber es stimmt ja eigentlich nicht diese Aussage, dass Fujifilm günstig ist, weil, wenn mich jetzt jemand fragt, meine Nachbarin vor 3 Wochen, Falk, ich möchte das auch mal ausprobieren. Du hast immer so eine Kamera dabei. Sag mir doch mal, wo das losgeht. Ich würde gerne eine Kamera mal mit in den Urlaub nehmen, wo ich so hinten schön unscharf machen kann, wie die Menschen halt so anfangen zu fotografieren. Wenn ich den die günstigsten Canon-Modelle, was ja noch Spiegelreflexmodelle sind, hinlege, sagen die schon, gut, ist aber teuer. Wenn ich denen eine Fuji vorschlage, sind wir ja gleich beim doppelten Preis oder höher. Also Fujifilm ist ja gar nicht mehr günstig. Also, ne? So im Einstieg
sind wir das nicht. Nein, Fujifilm ist nicht günstig. Ich finde das, was sie machen, faszinierend. Sie haben ein wunderschönes Objektivportfolio, sehr viele, sehr gute, lichtstarke Rechnungen. Das ist sehr schön. Aber auch bei Fujifilm ist der Einstieg nicht wirklich unten. Also die günstigsten Einstiegsmodelle waren eigentlich immer Canon Spiegelreflexmodelle mit ganz alter Technik. Also da wurden halt wirklich sehr alte Prozessoren eingebaut, deutlich ältere Bildaufnahmechips, so dass man da Preise realisieren konnte, die günstig waren, aber wenn du dir mal so eine Kamera, die dann irgendwo in der Schütte für 350 Euro lag, vors Auge gehalten hast, dann war dieser SLR-Sucher auch sehr unerfreulich. Also es gibt leider auch richtig schlechte optische Sucher. Und da war halt das drin, was zu dem Preis möglich ist.
Aber guck mal, was mache ich denn mit meiner Nachbarin? Sie hat jetzt die Kamera von ihrem Sohn übernommen, das Thema ist durch, aber die nächste wird kommen oder der nächste. Wenn sie jetzt kommen, also langsam komme ich ja in den Bereich, besonders wenn sie ein paar Jahre schon auf dem Planeten sind und vielleicht schon mal eine analoge Spiegelreflexkamera hatten oder die von Vater mal genutzt haben oder so, dann ist ja die Tendenz, die mir jetzt gerade so spontan kommt, eher zu sagen, pass mal auf, wir gehen mal auf die Internetseite mit den 3 oder 4 Buchstaben, wo du dir gebrauchte Kameras kaufen kannst und dann suchen wir dir mal eine schöne 6D aus 2013, 14, die kriegst du da für 450 Euro. Ist das der Weg dann?
Nein. Weißt du, weil ich würde heute nicht mehr in Kameras mit Spiegeln neu einsteigen. Da bekomme ich einfach zu wenig neue Technik in Zukunft für. Wir sehen schon lange, nicht nur bei Sigma, auch bei den anderen Herstellern, keine neuen Objektive mehr für die SLR-Technik. Wir erwarten auch nicht, dass noch viele SLR-Kameras kommen. Also ein Neueinsteiger sollte immer auf Spiegel losgehen. Wer schon SLRs hat, kann ja gerade bei Canon, bei Nikon wunderbar seine älteren Objektive auch in der neuen Kamera einsetzen. Aber sagen wir so, auch für jemanden, der viele SLR-Objektive hat, ist es sicherlich sinnvoll, auch nochmal ein SLR-Gehäuse zu seiner Ausrüstung zu erwerben. Aber wenn ich keine Ausrüstung habe, dann steige ich neu nicht mehr mit einer D6 ein.
Also sparen.
Genau, sparen. Fotografie ist ein teures Hobby geworden, das ist leider so. Die Bodies sind teuer geworden. Wenn ich sparen muss oder möchte, würde ich am Body sparen und den einfacheren Body nehmen mit dem schlechten Autofokus.
Genau.
Und das Geld in die Objektive stecken. Ja. Da kommt viel mehr raus. Und gerade wenn ich spielen will, brauche ich lichtstarke Objektive, wo ich wirklich mit der Blende arbeiten kann, dann hilft es mir nichts, mit einem Zoom anzufangen, das Blende 4,5 bis 5,6 bildet als Einstieg. Das macht keinen Spaß.
Das macht auch wieder, aber jedes Smartphone dann besser. Das ist tatsächlich so, ja. Ja, spannende Aussage.
Wird dann irgendwann den Weg des Analogen gehen, wird dann zum Liebhaberstück und wird dann irgendwann verschwinden, ne?
Ja, auf dem Weg sind sie schon ganz weit.
Wobei ich auf der anderen Seite immer so ein bisschen der bin, der trotzdem noch so ein bisschen die Fahne in den Wind halten möchte für die Leute, die sagen, es reicht mir halt. Ne? Also nicht, dass ich verstehe deine Aussagen zu 100%, aber ich bin ja umgeben von Technikfreaks. Beim Lars wirklich so, als wenn ich der Techniker bin. Das liegt aber nicht an mir, sondern daran, dass der Lars kein tiefes Grundinteresse hat. Wenn ich mit Thomas Jones, mit Steffen Böttcher unterwegs bin, dann bin ich ja immer der Doof, der sich was erklären lassen muss. Und das kann ich gut.
Da habe ich jetzt euch beide hier, das ist doch toll.
So, genau. Was ich damit sagen will, ist, dass ich immer so der Exot bin, wenn ich sage, dass die EOS R das modernste Gerät ist, was ich jemals in meinen Händen hatte und ich manchmal die 6D mitgenommen habe, ohne es zu merken und nach der Hälfte des Tages gemerkt habe, auch ich habe die falsche Kamera eingepackt, auch schön. Also ich möchte so ein bisschen dazu motivieren, wer mit dieser Low-Budget-Frage gerade, wer sich gefreut hat, dass ich nach Low-Budget gefragt habe, der jetzt traurig ist, weil wir sagen, okay, spar halt. Ich glaube daran, dass es Menschen gibt, aber da müssen sie sich prüfen, wie sie auch im Leben sonst agieren. Brauchen sie den Abstandshalterwarnassistenten im Auto oder fahren sie mit dem Schaltwagen mit großer Freude auch mit kaputtem ESP durch die Gegend? Da sollte man sich persönlich prüfen, weil ich glaube schon, dass es die gibt, die mit der gebrauchten 5D, 6D eine geile Zeit haben können.
Da ist jetzt auch gerade ein Missverständnis. Also nochmal zum Auto. Ich finde Abstandswander genial, weil es hilft einem, den Fahrradfahrer nicht zu erwischen.
Ja, schlechtes Beispiel habe ich schon
gefühlt. Total dankbar für. Also Abstandswander finde ich super. Eine der echten Techniken, auf die ich nicht verzichten möchte. Also gerade wenn man rückwärts aus einer Parklücke rausfährt und wieder mal einer kein Licht anhat, bin ich total dankbar, wenn
das Auto mir sagt. Wir haben ihn auch, ein ganz schlechtes Beispiel, aber danke.
Bei den Kameras zwei Sachen. Das eine ist, du sagtest Nostalgie. Das Verrückte ist ja, dass diese ganzen neuen Kameras, bis auf wenige Modelle wie die C von Sony, die du angesprochen hast, ein nostalgisches Gehäuse haben mit diesem klassischen Buckel oben drauf für den optischen Sucher. Bei einer Systemkamera könnte der überall sitzen, der muss da nicht sitzen. Aber dieses klassische Design ist am Markt extrem erfolgreich. Egal, ob jetzt ein bisschen nostalgisch angemalt oder modern angemalt, der Buckel muss sein, damit es eine Kamera ist.
Genau.
Das andere mit dem kleinen Budget. Ich warne davor, lediglich neu in SLR einzusteigen, mir da die Objektive ausgehen werden, die neue Technik ausgeht und ich auf das setze, dass nicht weiterentwickelt wird. Mhm. Wer neu mit kleinem Budget einsteigt, ist mit Gebrauch natürlich gut bedient, aber ich würde auch da Richtung spiegellos gehen, weil ich da ins System einsteige, das der Hersteller pflegt. Mhm. Ich steige sonst ohne Not in was ein, das nicht mehr gepflegt wird. Und das würde ich nicht machen.
Ja, okay, gut. Das ist gut, dass du das aufgelöst hast. Führt dazu, dass ich mal live gerade schaue, was so eine EOS RP gebraucht kostet inzwischen. Aber ich glaube, das geht, ne? Ja, das stimmt. Hm. 800 Euro. Oh ja, guck mal. Ja, das stimmt. Ne? Hast eine RP für 800 Euro mit 12 Monaten Gewährleistung von einem Händler oder hast eine 6D aus dem eBay von irgendwem, wo du nicht weißt, in welche Ecke sie gelegen hat. 1:0 für dich, Werner.
Es gibt eigentlich nur eine einzige Firma, die wirklich noch über den Spiegel spricht. Das ist halt Pentax.
Mhm. Finde ich ganz interessant. Da lass gerne nochmal reingehen. Pentax finde ich ganz spannend. Dieses Statement, wir machen nur Spiegelreflex und so. Ist es mutig? Ist es Wahnsinn? Ich kann mich da nicht so richtig entscheiden. Da finde ich spannend, was du dazu denkst.
Pentax ist ja mehrmals verkauft worden. Also die Kamerasparte ist mehrmals verkauft worden. Und es fließen, oder wenn Pentax Richtung spiegellos gehen wollte, müsste sehr viel Geld investiert werden. Mit der großen Frage, ob das jemals zurückkommt. Das heißt, die haben sich jetzt eine Strategie überlegt, die zumindest zunächst mal funktionieren wird. Wir sind die anderen. Keiner macht mehr neue SLR-Technik. Wir machen SLR-Technik weiter. Damit kann ich alle die abholen, die sagen, nö, ich mag das mit diesem elektronischen Sucher nicht. Ich will einen optischen Sucher haben. Es gibt sicherlich auch Leute, die mit elektronischen Suchern Probleme haben. Je nachdem, was man für eine Brille hat, wenn man da was Spezielles braucht, kann es immer noch sein, dass die mit dem optischen Sucher deutlich besser klarkommen, in so speziellen Fällen. Zugleich geht es ja aber um Emotionen. Ich meine, die Systeme sind eigentlich alle gut. Und wenn ich mich für das linke oder das rechte entscheide, ist es auch immer eine Frage, was mir persönlich am nächsten liegt, was mir gefällt. Und diese Emotionen bedient Pentax natürlich sehr geschickt, indem sie sagen, wir machen weiter. Leica hat das Gleiche gemacht. Leica hat immer M weitergebaut. Das ist irgendwann digital geworden. Das hatte aber nie einen SLR-Sucher. Die haben eine SLR gebaut, die ist wieder verschwunden. Die haben jetzt auch eine spiegellose Systemkamera mit elektronischem Sucher. Mhm. Aber die machen immer noch M, immer noch Messsucher. Mhm. Hat alles überlebt. Und da weiß ich nicht, ob Pentax genauso erfolgreich sein wird. Also werden die mit ihrer SLR genauso einen Nimbus erzielen, dass man sagt, das ist was anderes? Da bin ich bereit, auch ein bisschen mehr Geld vielleicht irgendwann auszugeben, weil das halt kein großer Markt mehr werden wird. Oder wird es verschwinden, weil man sagt, na ja, für die Bildqualität ist es jetzt wurscht, ob da jetzt ein Spiegel drin ist oder ein optischer Sucher, ein elektronischer Sucher, da kommt dasselbe ja bei raus. Und eine Firma wie Pentax wird halt nie die Investitionsmöglichkeiten haben, die Canon, Nikon oder Sony hat. Oder Panasonic.
Ich habe diese Tage, ich blätter gerade parallel, ich glaube, ich habe dazu nichts geschrieben. Weiß nicht, ich habe diese Tage wo auch immer gelesen, dass Pentax versucht, auf dem japanischen Markt eben genau das zu tun. Also mit den Worten Leica, damit hast du mich gerade da wieder drauf gebracht, dass Pentax versucht, auf dem wohl nur auf dem japanischen Markt erstmal versucht, hochwertiger zu produzieren oder hochwertiger in Erscheinung zu treten, die Produktion mehr in Richtung Manufaktur zu betreiben und in den nächsten Jahren versuchen möchte, so eine Leica 2 zu werden auf japanischem Boden. War das ein völlig wilder Blogbeitrag oder ist das was, was du auch gelesen oder gehört hast?
Gehört habe ich es nicht, aber ich denke, sie müssen in die Richtung gehen. Also sie werden keine großen Stückzahlen mehr erreichen. Mhm. Sie haben ja noch das Mittelformatsystem, wo schon lange nichts mehr passiert ist.
Mhm, stimmt.
Sie haben Kleinbild, sie haben APS-C. Sie haben da drunter, das heißt dann Ricoh, also Pentax ist ja heute nur noch eine Marke von Ricoh. Mhm. Ist ja keine eigenständige Firma mehr. Es gibt dann diese Ricoh GR-Modelle, die auch sehr schön sind. Extrem kompakte Kameras mit APS-C-Sensor. Sie machen die Theta-Baureihe. da ist noch sehr viel Unterschiedliches im Markt. Wahrscheinlich werden sie sich stärker konzentrieren und ich könnte mir vorstellen, dass die Kernelemente dann irgendwann Kleinbild mit Spiegel sind und die GR-Baureihe als kompakt mit kleinerem Sensor, dass sie nebeneinander Mittelformat, Kleinbild und APS-C auf Dauer finanzieren können, halte ich für unwahrscheinlich. Und dann muss ich einen Nimbus haben, dann muss ich der andere sein und das kann funktionieren.
Da bin ich sehr gespannt. Und was ein bisschen damit aufräumt, dass, also es ist ja schon so, dass es nahe liegt zu glauben oder zu denken, ja, da haben sie aus der Not eine Tugend gemacht, um jetzt mal kurz auf die Spiegelreflexmodelle nochmal zurückzukommen. Damit geht im Gespräch so mit dem Kaffee in der Hand an der Bude zwischen Fotografen ja oftmals einher, ja, die sind nicht so modern, Entwicklungen und so. Wenn man auf die Theta-Modelle guckt zum Beispiel, sieht man ja schon, dass sie sich Mühe geben, im Hier und Jetzt unterwegs zu sein, finde ich. Und bei der GR eigentlich auch. Also insbesondere mit der letzten jetzt, wo sie dann die Brennweite nochmal angepasst haben. Ganz spannendes Thema. Ich weiß nicht, ob wir es komplett ausweiten wollen jetzt. Ich hätte, glaube ich, Lust, irgendwann mal mit dir in den nächsten Sendungen auf dieses Thema 360 Grad zu gehen. Das fände ich spannend, weil da ja immer so ein bisschen eine Diskussion auch da ist. Ist das noch Fotografie? Nimmt uns das was weg? In Klammern gesetzt steht dann dahinter wahrscheinlich sowas wie, was ist mit meiner Kompetenz, die ich in der Fotografie bislang erreicht habe und so. Ganz spannendes Thema. Ich glaube aber, wenn wir damit jetzt anfangen, sprengen wir die Zeit. Oder wie siehst du das, Werner?
Das geht, glaube ich, jetzt zu weit. Und ja. Das ist tatsächlich auch eine ganz andere Art der Fotografie, weil das kann ich nicht mehr so einfach zeigen.
Ich würde vorschlagen, wir da habe ich schon die erste Idee für uns drei, dass wir in der nächsten Zeit, mal schauen, wann es passt, so ein bisschen auf die Dinge eingehen, die nicht unbedingt das sind, was wir erwarten, wenn wir von Fotografie sprechen. Lichtfeld, 360 Grad, solche Dinge, das fände ich mal ganz spannend, so eine ganz auf ersten Blick unfotografische Sendung zu machen.
Genau, dann verlassen wir dann den Teller und blicken über den Rand.
Genau. Oder wie habe ich es heute gelesen bei uns in der Community? Der Rand war ein bisschen hoch für mich. Also wir trauen uns mal eine lange Leiter zu nehmen. Fände ich geil. Ja. Okay. Ihr Lieben, wir haben fast eine Stunde voll. Ich bin total begeistert von dieser unaufgeregten Fachlichkeit, die wir jetzt hier haben. Finde ich gut. Werner, vielen Dank.
Gerne. Hat mir Spaß gemacht. Dann wünsche ich euch beiden eine schöne Zeit und dir viel Spaß beim Schneiden.
Ja, herzlichen Dank. Da wird gar nicht viel geschnitten, denke ich. Vielen lieben Dank. Lars, du musst noch aufschreiben, was du gelernt hast.
Genau, machen wir einen Test. Werner, du kannst mich dann abfragen. Wir testen ihn dann später
noch. Mache ich sehr gerne.
Lieben Dank, ihr beiden. Das war großartig. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Oder Werner, in unserem Fall, wenn wir nicht mehr telefonieren, aus anderen Gründen, wünsche ich dir einen schönen Monat und freue mich auf die nächste Sendung. Ciao, ciao.
Ciao.
Macht's gut.
Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.